Und das wird in der Bibel auch ganz häufig besprochen von unterschiedlichen Perspektiven aus. Wir finden das in den ersten drei Evangelien, da werden uns die geschichtlichen, historischen Ereignisse im Detail beschrieben. Wer damals Kaiser in Rom gewesen war, wir wissen alle, Augustus. Wer Herrscher in Israel gewesen war, wir wissen auch, Herodes der Große und so weiter, da werden uns diese ganzen Details genannt. Uns wird dann genannt, wie es gewesen war, als die Weisen aus dem Morgenland, von denen wir nicht genau wissen, wie viele es waren, auch nicht genau wissen, woher sie kamen. Der kirchlichen Tradition nach sollen sie aus Persien, dem heutigen Iran, gekommen sein und sollen drei gewesen sein. Aber ne, wir wissen es nicht genau, die Bibel schweigt darüber, aber da wird uns das beschrieben. Im vierten Evangelium, dem Johannesevangelium, da wird noch eine ganz andere Perspektive gezogen. Da ist es nicht nur das kleine Kind im Stall, sondern dann war im Anfang, war das Wort. Das Wort war bei Gott. Da wird uns noch eine ganz andere Perspektive eröffnet, dass nämlich Jesus nicht irgendein Kind in der Krippe gewesen war, auch nicht nur ein Kind, was uns erlöst, sondern dass Jesus Gott gewesen ist und immer noch ist. Und dass er schon vor Anfang der Zeiten da gewesen war. Nicht umsonst gebraucht Johannes dieselben Worte oder die ähnlichen Worte wie im ersten Buch der Bibel, wo es dann auch heißt, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Da soll dieser Zusammenhang hergestellt werden. Jesus war schon da vor Beginn der Welt und war an uns interessiert und hat diese Welt geschaffen. Und dann gibt es auch noch andere Perspektiven auf das Kommen Jesu und eine von denen möchte ich jetzt vorlesen und zwar aus dem Philipperbrief. Paulus schreibt ja an verschiedene Gemeinden im Neuen Testament und so auch diese Gemeinde in Philippi und der schreibt er über verschiedene Probleme, mit denen sie zu tun haben und nebenher kommt er da auch noch auf Weihnachten zu sprechen. Oder eigentlich müsste ich ja korrekt sagen, wie man das bis vor so ungefähr 200 Jahren gesagt hat, auf das Christfest zu sprechen. Denn so nannte man das, was ja auch wahrscheinlich treffender ist, weil es ja um Jesus Christus geht und um seine Geburt und nicht so sehr um irgendwelche heiligen Nächte. Ich lese aus dem Philipperbrief, Kapitel 2, Abvers 5. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in göttlicher Gestalt war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seinem äußeren Erscheinen als Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Also in diesen wenigen Versen wird uns das ganze Leben Jesu zusammengefasst. Uns wird vor Augen geführt, die Perspektive Jesu zu Weihnachten war eine ganz andere als die, die wir haben. Wenn wir uns versuchen, hineinzuversetzen in die Geburt Jesu, dann können wir häufiger die Perspektive von Maria einnehmen oder von Josef einnehmen, von den Hirten einnehmen, von den Weisen einnehmen oder von irgendwelchen anderen Menschen, die dabei gewesen waren. Aus der Sicht Gottes war das etwas ganz anderes. Da steht hier deutlich, er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Ja, was damit gemeint? Ein bisschen anders wird dann auch noch formuliert. Er entäußerte sich selbst. Alles so Worte, die wir heute nicht so direkt gebrauchen. Gemeint ist damit einfach, Jesus war von Ewigkeit her in der Herrlichkeit bei Gott. Und die Herrlichkeit bei Gott, die ist viel perfekter als alles, was wir uns vorstellen können. Also wenn ihr euch ein ideales Leben vorstellt, wo, naja, ich weiß jetzt nicht, was ihr gerne macht, ihr entweder immer Urlaub habt oder ihr immer gesund seid oder immer Spaß habt oder so, selbst das ist nicht der Himmel. Der Himmel, die Ewigkeit bei Gott ist ja noch viel, viel mehr. Gott, Jesus war im Himmel allmächtig, allgegenwärtig. Auf diese Sachen hat er hier auf der Erde verzichtet. Hier auf der Erde war er nur an einem Ort. Er war entweder in Kapernaum oder er war in Nazareth. Er war nicht mehr allgegenwärtig für die Zeit, die er hier auf der Erde verbracht hat. Er hatte Hunger gelitten hier auf der Erde. Er hat Schmerzen gelitten, körperliche Schmerzen. All das gibt es hier in der Ewigkeit bei Gott nicht. So wie ursprünglich im Paradies und einmal im himmlischen Jerusalem, wo es keine Krankheit gibt und kein Leiden gibt und kein Tod gibt und kein Hass gibt und keine Eigensucht gibt. All das gibt es ja in der Ewigkeit bei Gott nicht. Von daher, wir können uns gar nicht vorstellen, wie es in der Ewigkeit bei Gott ist, höchstens ansatzweise. Aber stellt euch das Prächtigste vor, was ihr euch vorstellen könnt, hier auf der Erde da zu leben. Und jetzt verlasst ihr all das einfach, damit dann irgendwelchen anderen Menschen, die nicht mal daran interessiert sind, damit es denen möglicherweise besser geht. Das war der Schritt, den Jesus willentlich getan hat, als er sich bereit erklärt hat, als kleines Baby auf die Welt zu kommen. Und das ist etwas ganz Außergewöhnliches, für uns Unvorstellbares, was die Bibel eben allein mit Liebe beschreibt. Das ist Liebe, die Gott gehabt hat uns gegenüber, Liebe, die ja von ihm nicht gezwungen wäre. Niemand hat ihn dazu gezwungen. Hier steht ja, freiwillig hat er das getan. Wir fragen uns vielleicht manchmal auch, warum denn diese Liebe überhaupt uns gegenüber? Hat er etwas dafür, davon? Bieten wir etwas, was Gott unbedingt haben will? Und da müssen wir wahrscheinlich auch sagen, nein. Diese Liebe, die ist vollkommen grundlos. Wir können Gott nichts anbieten, egal für wie toll wir uns halten oder was wir Tolles machen. Da ist nichts, was Gott nicht schon lange hätte, was er vor uns haben könnte. Und da hat er diese himmlische Herrlichkeit verlassen, um hier auf die Erde zu kommen. Das ist etwas, woran wir uns an Weihnachten erinnern. Und dann wird der ganze Abschnitt hier eingeleitet mit den Versen, denn so sollt ihr gesinnt sein, wie Jesus Christus auch gesinnt war. Jetzt natürlich vollkommen klar, wir können ja den Himmel gar nicht verlassen, weil wir ja gar nicht im Himmel wohnen. Das ist die Frage, was ist denn dann damit sonst gemeint, dass wir uns Jesus zum Vorbild nehmen? Die iroschottischen Christen des 4., 5. Jahrhunderts, die haben das versucht, relativ wörtlich zu nehmen. Die haben nämlich gesagt, der richtig überzeugte Christ, der verlässt seine eigene Heimat und der zieht in die Fremde, da wo es noch möglichst fremde, viel wilde Menschen gibt. Müssen ja nicht unbedingt die Menschenfresser sein, aber Menschen, denen es halt schlecht geht. Nicht? Und da geht man hin und da lebt man unter ihnen, in ihrer Kultur, in ihrer Sprache. So wie Jesus die himmlische Heimat verlassen hat, so verlassen wir unsere irdische Heimat in Liebe zu den Menschen, die wir gar nicht kennen, die auch gar nicht mal sehr nett zu uns sind. Und da sind diese iroschottischen Mönche hier, in diese Gegend gegangen, wo wir jetzt leben. Diese Gegend zu dem Zeitpunkt, 3., 4. Jahrhundert, war noch alles heidnisch-germanisch. Da hatte man den Wodan und dem Odin und all so etwas, unter anderem sogar Menschenopfer gebracht. Da war Grausamkeit, da war Brutalität, da war Abgötterei. Diese Gegend wurde erst mit dem Evangelium erreicht, so vollständig erreicht, um dem Jahr 700. Und davor kamen diese iroschottischen Christen hierher und viele von denen sind hier in dieser Gegend umgebracht worden, weil sie vom Evangelium erzählt haben. Und das war für sie unangenehm. In der Heimat waren die meisten Christen, Irland und Schottland zum damaligen Zeitpunkt. Da hat man sich verstanden. Da ging es allen relativ gut. Aber sie haben das wörtlich genommen und haben gesagt, wir wollen genauso wie Jesus zu diesen Menschen gehen, um ihnen das weiterzugeben, was Jesus uns weitergegeben hat. Und das haben ja immer wieder Menschen getan in der Vergangenheit. Also als ich vor 2 Jahren in Indien gewesen bin, ich erinnere mich an eine Gemeinde in einem Slum in Bangalore, die Leute haben so gut wie nie mit Europäern zu tun, aber dann waren wir da gewesen und dann haben sie uns Geschenke gegeben als Dankbarkeit für, da sind Europäer gekommen nach uns, zu uns nach Bangalore, die haben mit uns gelebt, die haben uns das Evangelium weitergegeben und so haben wir Jesus Christus kennengelernt. Diese Leute in der Gemeinde, denen geht es heute immer noch schlecht. Die Hälfte der Leute in dieser Gemeinde haben Atemprobleme, weil in der direkten Umgebung sind Fabriken, die ungefiltert die Luft verpesten und werden krank. Die meisten sind vollkommen arm dabei. Das ist nicht so, dass jeder ein Bett hat. Zu essen gibt es da auch nur Reis. Und da waren Europäer bereit, hinzugehen, zu diesen Leuten von Jesus Christus zu predigen, unter Verlust ihrer Bequemlichkeit, unter Verlust dessen, was ihnen wichtig und wertvoll ist, aus Liebe zu diesen Menschen, die nicht mal immer dankbar sind, sondern auch diese Leute, die da hingekommen sind, haben erlebt, wie sie betrogen worden sind, bedroht worden sind, belogen worden sind, beraubt worden sind. Das haben sie auch erlebt. Also sind da hingegangen und gerade deshalb gibt es heute auf der Welt Christen. In Deutschland, aber auch weltweit. So wie da, wo ich in Indien gewesen bin, so wie da in vielen afrikanischen Ländern, wo es vor 200, 300 Jahren auch so gut wie keine Christen gegeben hat, wo es manche Gegenden gegeben hat, wo Hunderte, wo Tausende von Christen hingegangen sind, viele schon nach wenigen Wochen gestorben sind, weil eben die klimatischen Bedingungen oder die nicht ganz so freundlichen Ureinwohner eben sie umgebracht haben und sie ihr Leben verloren haben, alleine aus Liebe für Jesus Christus, aus Liebe zu den Menschen, die sie erreichen wollten. Das ist es, was wir hier lesen. Seid so gesinnt, wie Jesus Christus auch gesinnt war. Es ist leicht für uns, in der Umgebung zu leben, wenn es uns gut geht. Und den meisten von uns geht es verhältnismäßig gut, wenn wir die weltweite Situation anschauen. Aber hier ist die Herausforderung, die prinzipiell uns allen gilt. Seid so gesinnt, wie Jesus Christus auch gesinnt war, der es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und so weiter. Was da steht. Da steht die deutliche Herausforderung damals für die Gemeinde in Philippi und heute für uns, unsere Komfortzone zu verlassen, etwas zu opfern, bereit zu sein, etwas zu geben von dem, was uns wichtig und wertvoll ist, nicht um uns frei zu kaufen, um dann wieder unseren Spaß zu haben, sondern unser Leben zu investieren. Jesus hat auch nicht gesagt, ich komme jetzt mal eine Stunde auf die Erde und dann erzähle ich den Leuten mal, was dran ist und dann verziehe ich mich wieder in den Himmel und gehe wieder zurück und da wartet der himmlische Vater schon auf mich, sondern er blieb hier auf der Erde, soweit wir das wissen, 33, 34 Jahre lang und lebte unter den Armen der Bevölkerung und war bereit, nicht nur die himmlische Heimat zu verlassen, sondern sich Verfolgung auszusetzen, von seinen Freunden verraten zu werden, Hunger zu leiden, geschlagen zu werden, verspottet zu werden, obwohl es nicht mal einen Grund dazu gegeben hat. Hier ist zu Weihnachten auch die Herausforderung, gerade für diejenigen von uns, die als Christen leben, seid gesinnt, wie Christus gesinnt war. Wir profitieren davon. Wir freuen uns darüber zu Recht, dass Jesus uns befreit hat, dass Jesus uns beschenkt hat. Aber darin steckt diese Herausforderung, mach es auch so. Sicher, du kannst nicht sterben für die Sünde der Welt. Das hat Jesus gemacht, ist in Ordnung. Aber das steht hier auch nicht drin, sondern wir sollen so gesinnt sein wie Jesus, der eben nicht das, was er von Gott bekommen hat oder das, was er als Gott war, festgehalten hat, um jeden Preis dabei zu bleiben, weil es ihm sonst so besser gegangen wäre. Und es wäre ihm besser gegangen im Himmel als hier auf der Erde, sondern er war bereit, das zu tun für uns. Und wir haben die Herausforderung, da wo Jesus uns trifft, wo geben wir Dinge auf, die uns wichtig sind, die wir genießen, die nicht böse sind, die vielleicht sogar von Gott geschenkt sind, aber aus Liebe zu den Menschen, die Jesus nicht kennen. Und diese Menschen, die Jesus nicht kennen, die sind eben nicht nur immer freundlich und nett. Dann ist es ja leicht, dann macht es ja Spaß, irgendwo hinzugehen, wo die Leute noch kommen und sagen, oh super und toll und wir haben es jetzt nett miteinander. So wurde Jesus zum größten Teil seiner Wirksamkeit, was er 3 Jahre gepredigt hat, ja auch nicht empfangen. So an vielen Orten, da wurde er empfangen und dann haben die Leute ihn erstmal, da steht dann, und sie überlegten in ihrem Inneren, wie sie ihn töten konnten. Ne, nicht ganz so nett oder so freundlich, ne? An anderen Orten, ja, und sie führten an den Rand ihrer Stadt, an eine Klippe und versuchten ihn herabzustürzen. Nazareth, nach seiner ersten Predigt. Nicht? Auch nicht irgendwo so nett, wobei er wollte doch gar nichts Böses von den Menschen. Also so kann es auch passieren und so kann es uns auch passieren, da wo wir bereit sind, unsere Bequemlichkeit, manchmal sogar unser Zuhause oder unsere Zeit oder sonst etwas, für Gott zu investieren. Ich rede jetzt nicht davon, also für die anderen Menschen zu investieren, die verloren gehen. Ich rede mal gar nicht in erster Linie von Gemeinde. Warum Gemeinde geht es hier nicht? Da könnte er sagen, Gemeinde, das wäre für Jesus wie die Engel. Nicht? Machen wir mal Freude mit den Engeln und so, machen wir mal eine schöne Feier. Sondern hier geht es ja um die Ungläubigen. Zu denen ist Jesus ja gekommen. Zu denen, die eben nicht nach ihm gesucht haben. Zu denen, die ihn verspottet haben. Und da war er bereit, das aufzugeben. Und da ist die Herausforderung für uns, glaube ich, in ganz ähnlicher Weise. Jesus hat nicht nur seine himmlische Heimat verlassen, sondern wir müssten sagen, im wortwörtlichen Sinne war er ja eigentlich in den ersten Monaten seines Lebens ein Flüchtlingskind. Ihr kennt ja all die Geschichte, ich möchte den Abschnitt gerade noch mal vorlesen, aus dem Matthäusevangelium. Da, wo uns im Matthäusevangelium die Geburt Jesu berichtet wird, da gibt es ja ein Detail, was die anderen Evangelien so nicht überliefert haben. Und das ist bei mir in der Bibel überschrieben mit die Flucht nach Ägypten, Matthäus 2. Matthäus 2, Abvers 13. Als sie aber weggezogen waren, hier sind die Weisen aus dem Morgenland gemeint. Als sie aber weggezogen waren, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef im Traum und spricht, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter mit dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes will das Kind suchen, um es umzubringen. Da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter bei Nacht mit sich und entfloh nach Ägypten. Und er blieb dort bis zum Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch seinen Propheten geredet hat, der spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als sich nun Herodes von den Weisen betrogen sah, wurde er sehr zornig und sandte hin und ließ alle Knaben töten, die in Bethlehem und in seinem ganzen Gebiet waren, vor 2 Jahren und darunter, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erforscht hatte. Da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jesaja gesagt worden ist, der spricht, eine Stimme ist in Rama gehört worden, viel Jammern, Weinen und Klagen. Rahel beweint ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr sind. Und hinterher im nächsten Vers, da wird berichtet, dass Herodes gestorben ist und dass dann Maria und Josef und Jesus wieder zurück nach Israel ziehen konnten, sich in Nazareth niederließen, wo Jesus dann aufwuchs und dann blieb, bis er seine erste Predigt gehalten hatte, 30 Jahre später. Das, was wir hier lesen, ist ja genau das, was wir leider bis heute immer noch wieder beobachten können. Da gibt es irgendwelche Brutalinskis, irgendwelche Herrscher, die nur an sich denken und die gegen alle anderen rücksichtslos vorgehen, wo sie Angst haben, dass die ihren Macht, Reichtum oder sonst etwas wegnehmen könnten. Und genauso anders ist der Herodes, bis heute, wenn man noch nach Israel fährt. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mitkommen, wenn ich das nächste Mal hinfahre, im nächsten Mai. Dann kann man da viele Gebäude sehen, die Herodes der Große gebaut hat. Für Archäologen ist er einer der großen Herrscher. Er hat viele Gebäude gebaut. Den Tempel in der Zeit, der Jesus gelebt hat, der war von Herodes gebaut worden. Die ganze Stadt Caesarea, die modernste Stadt damals in Israel, wurde von Herodes gebaut. Und viele andere Sachen mehr. Aber die andere Seite war von diesem großen Herrscher, er war paranoid, er war gemein, gefährlich, er war brutal, rücksichtslos. Er hat eine seiner Frauen umbringen lassen, weil er Angst gehabt hat, dass sie ihm den Thron streitig machen könnte. Er hat seinen eigenen Sohn umbringen lassen, weil er Angst gehabt hatte, der könnte zu früh auf den Thron kommen. Und so hat er nicht mit der Wimper gezuckt, ein paar Bauernkinder in Bethlehem zu opfern und durch seine Soldaten hinmetzeln zu lassen. Das war der Ausgangspunkt. Naja, eben, so ähnlich wie die Welt immer ist, seitdem sie sich dreht, so ähnlich wie sie heute auch ist. Heute heißen die Leute halt ein bisschen anders, die andere umbringen, die ihre Nachbarn abmetzeln, die Köpfe abschlagen, ans Kreuz hängen oder sonst etwas. Die Namen sind andere geworden, aber die Bosheit im Herzen der Menschen, die ist noch genau dieselbe wie damals. Und damals führte es dazu, fast seltsamerweise müssen wir sagen, dass Jesus, der es ja schon schwer genug gehabt hat, hier auf die Erde zu kommen, der schon genügend daran zu leiden gehabt hat, in der Begrenztheit der Welt leben zu müssen, dass dem sogar noch seine irdische Heimat genommen worden ist. Da war nichts mit netter Familie in der Umgebung, in Bethlehem oder Nazareth, sondern zack, ins Ausland. Andere Sprache, andere Kultur. Und in Ägypten wurden die Israeliten auch nicht gerade nett aufgenommen zur damaligen Zeit. Man hat über sie geschimpft. Was machen diese Ausländer hier? Vor allem, das sind doch alles Terroristen. Ja, das war doch klar. Denn damals gab es doch die Zeloten in Israel. Und das war ja nicht umsonst. Denn immerhin 70 nach Christus, da haben sie doch einen Aufstand gegen die Römer gemacht und eine ganze römische Armee massakriert. Die Juden waren gefährlich damals. Das brodelte im Land und mit denen wollte man in Ägypten nichts zu tun haben. In Ägypten gab es keinen Aufstand. In Ägypten war man relativ friedlich. Es ging einem wirtschaftlich gut. Da wollte man mit diesen Flüchtlingen aus Israel nichts zu tun haben. Wir müssen uns eher vorstellen, da wo er ankommt, sie wurden nicht freundlich aufgenommen. Ach, Maria und Josef, wir verstehen eure Sprache nicht, aber kommt einmal her, hier haben wir schon eine Wohnung für euch vorbereitet. Sondern was wollt ihr als Flüchtlinge auch noch? Wir haben ja schon ein paar tausend. Nicht? Die sind auch alle vor Herodes geflohen, weil dieser brutale Herrscher sie verfolgt hat. Und dann lebten sie da, wir wissen nicht wie lange. Vermutlich war es nur eine kürzere Zeit. Vermutlich waren es eher wenige Monate oder 1-2 Jahre, weil wir wissen, dass der Herodes relativ bald nach der Geburt Jesu gestorben war. Und dann konnten Maria und Josef zurück. Die haben sie auch nicht dauerhaft in Ägypten niedergelassen. So schön war das scheinbar für sie auch nicht. Sondern dann sind sie eben zurückgegangen in die Heimat, wo sie groß geworden sind, wo sie ihre Verbindungen, ihre Familie gehabt haben. Eben nach Nazareth, da wo ja Maria herstammte und wo auch Josef herstammte. Wegen des Befehls des Kaisers nach Bethlehem kommen musste. Hier erlebt Jesus auch Heimatlosigkeit, wie übrigens einige Personen in der Bibel. Manchmal Heimatlosigkeit im Auftrag Gottes, um dann den Auftrag Gottes zu erfüllen, wie Paulus. Paulus soll auch seine Heimat verlassen und jetzt ziehe los zu den Heiden und predige das Evangelium. Der hätte es ja auch netter gehabt in Jerusalem. so als Pharisäer unter Gleichgesinnten jeden Tag etwas über Theologie diskutieren und danach ordentlich essen und dann eine Pause und dann wieder diskutieren und dann mal in den Tempel gehen. Das hätte der Paulus auch gerne noch ein paar Jahrzehnte weiter gemacht. Aber da sagt ihm Jesus, nein, husch weg und dann geht zu den Heiden. Und dann geht er zu den Heiden, zum Beispiel nach Lystra, und dann predigt er ihnen. Und dann nehmen sie gerade mal die Steine und wollen ihn totschlagen. Das ist ja auch so. Auch der Paulus hat seine Heimat verlassen, um Jesu willen, genauso wie Jesus das getan hat. Und er hat nicht große Begeisterungsstürme erlebt. Und die Leute waren nicht fröhlich über ihn. Und das finden wir auch im Alten Testament aus verschiedenen Gründen. Manche mussten aus wirtschaftlichen Gründen fliehen. Wie beispielsweise zur Zeit Josef, seine Brüder. Die kamen nach Ägypten ins Ausland, weil es eben nicht zu essen gab in Israel. Und weil sie in der Gefahr waren zu verhungern, dann sind sie aus wirtschaftlichen Gründen nach Ägypten geflohen. Manche wurden ins Ausland verschleppt, wie in der babylonischen Gefangenschaft, als große Teile des Volkes Israel, unter anderem auch Daniel, dann nach Ägypten, nach Babylon gekommen sind. Und das war auch nicht schön. Da wurden sie weggeschleppt, unfreiwillig. Und wir haben all das, was in der Bibel beschrieben steht, dass Leute ihre Heimat verlassen haben, ihre irdische Heimat, nicht auf Urlaubsreise, nicht um große Geschäfte zu machen. Das gab es auch mal in der biblischen Zeit, sondern wo es dann mit Verfolgung, Brutalität, Krieg, Grausamkeit zu tun hat oder wo ein direkter Auftrag Gottes dahinter war, wie an Abraham, gehe fort aus deinem Heimatland in das Land, was ich dir zeigen werde. Oder eben an Paulus, gehe fort und predige das Evangelium überall, wo du hinkommst, egal wie die Leute reagieren oder was sie damit machen. Das finden wir auch. Und das nimmt seinen Anfang in dem Stall in Bethlehem. Und Jesus erlebt diese Heimatlosigkeit, nicht nur die Heimatlosigkeit aus dem Himmel, sondern auch die Heimatlosigkeit der irdischen Heimat, der Eltern, die plötzlich im Ausland sind und nicht wissen, wie sie da weiterleben sollen und angewiesen sind auf die Hilfe, Unterstützung oder sogar die Almosen der Menschen, die da leben. Und jetzt können wir natürlich sagen, wenn wir das versuchen, auf unsere gegenwärtige Situation anzuwenden, die meisten von uns sind momentan keine Flüchtlinge. Wir können in der Heimat, in der wir geboren sind oder groß geworden sind, ein Haus gebaut haben, da können wir leben. Einige der Älteren erinnern sich daran, dass sie auch ihre Heimat verlassen haben, die damals eben nicht Deutschland war, sondern die irgendwo in Russland oder sonst wo gewesen sind und hierher gekommen sind. Nun gut, das war nicht mit der Peitsche, nicht? Es war auch nicht so, dass man sie nur verachtet hat, das nicht. Aber gut, das war auch Heimat verlassen. Manche haben es nicht geschafft, manche sind psychisch daran kaputt gegangen, sind gebrochen worden, weil sie es nicht geschafft haben, in der neuen Heimat Fuß zu fassen. Auch das erinnern sich vielleicht einige. Aber eben die meisten hier, die werden sich kaum daran erinnern, weil sie dafür dann eben zu jung sind oder weil sie sogar hier geboren und aufgewachsen sind. Wir erleben das dann eher aus der Perspektive derer, wo andere zu uns kommen und Schutz suchen aus irgendwelchen Gründen. Auch nicht nur liebe, nette Leute, vollkommen klar, zumindest nicht nur. Wer kann das denn jedem schon am Gesicht ansehen? Wir können uns das ja nicht mal beim Deutschen am Gesicht angehen, geschweige denn, wenn da andere Leute kommen. Aber ich glaube, hier sollten wir sehen, da ist auch unsere Herausforderung, diesen Menschen Hilfe zu bieten, wo sie Hilfe brauchen. Und wenn sich herausstellt, dass sie die Hilfe eigentlich gar nicht brauchen, ja, dann müssen wir sagen, okay, das ist Gottes Sache, du bist dafür verantwortlich. Oder natürlich die Polizei des Staates. Aber solange wir keine Privatbürgerwehr in der Gemeinde haben, sind wir dafür nicht verantwortlich. Das muss der Staat bitte sehr regeln. Unsere Verantwortung als Christ ist genauso, wie Jesus es getan hat, Liebe weiterzugeben, Hilfe weiterzugeben, da wo sie gebraucht wird und da wo Menschen sie verdient oder unverdient bekommen. Jesus hat dir Vergebung deiner Schuld gegeben, auch wo du sie gar nicht verdienst, wo du Jesus nichts dafür gegeben hast. Gott hat dich in deinem Leben so häufig beschenkt mit Gesundheit, materiellem Reichtum, Essen und so weiter, obwohl du es nicht verdient hast. Und so ist es auch, wenn es hier dann geht, seid gesinnt, wie Jesus gesinnt war. Dann auch, dass wir da bereit sind zu geben, wo wir es können, da bereit sind zuzuhören, wo wir es können, da bereit sind Zeit zu investieren, da wo wir es können. Und zwar unabhängig von der Resonanz, die daraus kommt.